Ja, der Peter hat ja letzte Woche uns das Kapitel über Isaak gebracht, beziehungsweise nur den Anfang. Eigentlich wollte ich weitermachen, aber dann, als ich mir die Predigt angehört habe, habe ich festgestellt, dass er nur die Hälfte des Kapitels gemacht hat oder den Anfang. Und dann hatte ich erst überlegt, ach, überspringe ich das, ist ja nicht so wichtig. Genau, dann wird es nicht drinstehen, wie Bill schon so schön sagte. Erstens das, zweitens, ja, als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, boah, da steckt echt so viel drin, das sind so Kleinode. Und passend zum Thema heute Abend, wenn du nach Gold schürfst, dann mag es sein, dass du viel Erde bewegst und nichts findest, aber wenn du in die Bibel, wenn du anfängst, in der Bibel zu graben, dann findest du eine Menge Edelsteine. Und das Kapitel 26 vom ersten Buch Mose ist so ein Edelstein, den man gar nicht so auf der Rechnung hat. Ja, und so wollen wir doch noch mal reingehen in Kapitel 26 vom 1. Mose. Zuerst wird uns die Geschichte erzählt von der Hungersnot. Das hat Peter letztes Mal erzählt, wie Isaak im Grunde in eine ähnliche Situation gekommen ist wie sein Vater Abraham. Geflohen vor einer Hungersnot. Interessanterweise verläuft es hier aber die Geschichte etwas anders, denn im Zusammenhang mit dieser Hungersnot und ja, wo Isaak anfängt, davor auszuweichen, spricht Gott in sein Leben hinein und sagt ihm, zieh nicht weiter, zieh nicht nach Ägypten. Und wir wissen nicht, wie das vor sich gegangen ist, aber auf jeden Fall ist das hier ein wichtiger Punkt, denn Isaak hat eine Erscheinung des Herrn. Gott begegnet ihm. Und er bewahrt ihn davor, einen folgenschweren Schritt zu machen. Ein Schritt, wie sein Vater Abraham getan hat. Und nichtsdestotrotz hindert das Isaak nicht daran, doch auch wieder denselben Fehler zu machen wie sein Vater, indem er seine Frau als seine Schwester ausgibt, was dann auffliegt und am Ende zeigt sich, dass die Befürchtungen Isaaks, wie wir das schon bei Abraham gesehen haben, diese Menschenfurcht, sie ist unbegründet. So oft ist unsere Menschenfurcht unbegründet. Wir haben Angst davor, wie ein Mensch reagiert, wenn wir ihm die Wahrheit sagen und lügen dann, machen ihm was vor. So oft geschieht das in unserem Leben. Das ist sozusagen die Grundstruktur der Lüge von Anfang an. Kleine Kinder, die irgendwas ausgefressen haben, irgendwas verbrochen haben, irgendwas gemacht haben, was sie nicht sollten, weil sie Angst davor haben, wie ihre Eltern reagieren werden, lügen sie. Wir sind da Kinder Adams und Evas. Wir haben Angst vor Strafe. Und die Sünde verdreht unseren Blick auf unseren Nächsten. Sie verdreht unseren Blick nicht nur auf Gott, sondern auch auf unseren Nächsten. Wir haben keine richtige Einschätzung mehr unseres Nächsten. Und 1. Mose zeigt uns, nicht jeder Heide ist irgendwie eine Bestie, vor der du Angst haben musst. Auch dieser Abimelech hier, sei es nun, dass es derselbe ist wie zu Zeiten Abrahams oder sei es, dass es ein Nachkomme von ihm ist. Er ist kein bösartiger König, sondern er schützt Isaak. Gott gibt Isaak Gunst bei diesem weltlichen König. Er hatte ihm ja gesagt, dass er dort bleiben soll. Und so gibt Gott ihm Gunst bei diesem König. Und selbst als der ganze Schwindel auffliegt, macht dieser König ihn nicht fertig, sondern im Gegenteil. Er gibt ihm ein Schutzprogramm. In Vers 11 steht, Abimelech befahl allem Volk, wer diesen Mann und seine Frau antastet, muss getötet werden. Er kommt unter den besonderen Schutz dieses weltlichen Königs. Die Obrigkeit ist von Gott eingegeben, sagt uns das Neue Testament, Römer 13. Auch 1. Petrus sagt uns das. Unsere Aufgabe als Christen in dieser Welt, als Kinder Gottes, und dafür ist Isaak hier ein Vorbild. Er ist ein Auserwählter Gottes. Er ist sozusagen der Nachkomme Abrahams, auf dem die Verheißung ruht, auf dem der Segen ruht. Isaak ist für uns hier jemand, der ein Glaubender ist, ein Nachfolger Jahwes, des lebendigen Gottes. Ihm gilt die Verheißung, ihm gilt die Zuwendung Gottes. Und zwar nicht um seiner selbst willen, sondern weil er ein Nachkomme Abrahams ist. Das ist so spannend hier in diesem Kapitel, sehen wir. Wenn Gott Isaak begegnet, dann sagt er immer wieder, ne, ich will dich segnen um Abrahams willen. Weil Abraham mir treu war, gebe ich dir diese ganzen Segnungen. Und das hat Peter so schön gesagt, das ist ein Bild für uns. Wir sind Gesegnete, nicht um unserer selbst willen, sondern um Christi willen segnet Gott uns. Um seiner Treue willen, weil er treu gewesen ist. Nicht, weil wir treu gewesen sind, sondern weil er treu ist, ist er gut zu uns. Wir können uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich bin ja ein toller Typ, Gott muss ja ganz zufrieden mit mir sein. Na, deswegen ist es ja ganz richtig, dass er mich segnet und dass er mir diese wunderbaren Verheißungen gibt, das ewige Leben. Nein, es ist, weil Christus treu gewesen ist, weil Jesus treu gewesen ist. Nicht mein Verdienst, es ist sein Verdienst. Und ja, so wird ihm hier Schutz zuteil durch die Obrigkeit. Und im Neuen Testament wird uns gesagt, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Geschwister, und das ist so wichtig in unseren Zeiten. Wir machen alles mögliche andere, aber wir beten nicht für unsere Regierung. Wir meckern über sie, wir lästern über sie, wir spotten über sie, wir ziehen über sie her, wir wissen alles besser, aber wir können es nicht besser. Sonst würden wir uns ja zur Wahl stellen, oder? Und das können wir in diesem Land. Wir könnten sagen, ja, kommt, wählt mich, ich weiß es besser, ich kann es besser. Wer macht das von uns? Keiner. Hans-Dieter for President, genau. Aber das ist doch die Realität. Wir sind so schnell dabei, dass wir über die Regierenden reden, negativ reden. Dabei ist unsere Aufgabe, positiv zu reden. Unsere Aufgabe ist zu segnen. Unsere Aufgabe ist zu beten. Und lasst uns das weiter tun. Lasst uns uns selbst beschränken und erleben, was für ein Segen das ist, wenn wir diesen Garten, den Gott uns geöffnet hat, nämlich in positiver Weise auf Regierung einzuwirken, das wirklich zu tun und uns von dem anderen zu enthalten, weil es nichts bringt. Es bringt ja nichts in unserem Land. Wenn du meckerst, bringt es ja nichts. Und es bringt für dich selbst auch nichts. Man denkt ja immer, okay, dann erleichtert man mal macht man sich mal Luft, ne, über seinen Zorn. Ja, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit. Im Gebet kannst du auch mal über deine Regierung klagen, über die Ungerechtigkeit oder über das, was falsch läuft. Aber dann halte Fürbitte. Geh in das hinein, wofür wir eigentlich berufen sind als Christen, nämlich Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Salz und Licht. Licht heißt, wir bringen das Licht hinein. Wir bringen die Würze. Und das ist die Liebe Gottes, die in uns lebt und die wir repräsentieren, auch in Bezug auf den Staat. Denn die staatliche Gewalt ist tatsächlich von Gott gegeben. Und Isaak erfährt hier die Segnung eines weltlichen Königs. Wir erleben das auch, du und ich. Wir erleben das auch, obwohl unsere Regierung nicht ausdrücklich christlich ist oder, ne, das ist, wir leben in einem Staat, wo es uns gut geht. Selbst den Armen geht es gut. Ne? Es gibt Ungerechtigkeiten, es gibt Dinge, die nicht gut sind, die nicht in Ordnung sind, aber du kannst zum Arzt gehen, wenn du krank bist, kannst du zum Arzt gehen, egal was das kostet, die Krankenkasse bezahlt das. Ne? Und so viele Segnungen, die wir haben, und dafür sollten wir auch dankbar sein, sollten die Dankbarkeit nicht vergessen. Nichtsdestotrotz ist das Leben in der Welt nicht einfach. Und das sehen wir jetzt hier im weiteren Verlauf des Kapitels für Isaak. Das Leben in einer nichtchristlichen Umgebung ist nicht einfach. Die Menschen sind eben nicht erfüllt von der Liebe Gottes um uns herum. Aber wir haben eine besondere Beziehung zu Gott. Und aus dieser besonderen Beziehung zu Gott entsteht etwas Wunderbares. Es entsteht Frucht. Das lesen wir hier in Kapitel 26, Vers 12. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafherden und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Das ist interessant. Isaak säte und er gewann in jedem Jahr das Hundertfache. Ich musste sofort an das Gleichnis denken, wo Jesus sagt, der Sämann sät den Samen auf die Erde und es fällt auf verschiedenen Boden. Dieses Wort, das gute Wort Gottes, das lebensschaffende Wort Gottes, es fällt auf verschiedenen Boden. Einiges fällt auf den Weg, es wird hinweggenommen, es bringt keine Frucht. Einiges fällt auf steinigen Boden, es geht sofort auf, aber wenn die Sonne drauf brennt, vergeht es sofort wieder, weil es keine Wurzeln hat. Anderes fällt unter die Dornen. Und die Dornen wachsen mit auf und ersticken das Wort, ersticken den Samen. Und er bringt keine Frucht. Aber es gibt diesen Samen, der auf die gute Erde fällt, wo es hineinfällt in die Erde, wo es tiefe Wurzeln schlägt, wo es nach oben hin Raum hat zu wachsen und wo tatsächlich Frucht entsteht. Und dann steht im Lukas-Evangelium Kapitel 8, Vers 8, hundertfach bringt es Frucht. So wie es hier bei Isaak steht. Eine besonders reiche Ernte. Und dieses Gleichnis spricht ja von dem Aussehen des Wortes. Von dem, was Gottes Wort in dem Leben von Menschen tut. Und Jesus erklärt damit seinen Jüngern, Gottes Wort hat eine unglaubliche Kraft. Aber es kommt auch darauf an, in welcher Umgebung es hineinfällt. Wie es von dem Boden, in den es oder dem es begegnet, wie es von diesem Boden aufgenommen wird. Und ob andere Dinge in diesem Boden Raum haben. Und es ist eine Lehre, die uns vor Augen führt, den Verkündigern des Wortes Gottes vor Augen führt. Du kannst einer Gruppe von Menschen das Wort predigen und es hat ganz unterschiedliche Auswirkungen bei diesen Menschen. Und das musste ich nicht wundern. Aber da gibt es eben diese Menschen, die ein hartes Herz haben, wo das Wort Gottes abprallt. Die haben ein verhärtetes Herz Gott gegenüber. Die sind Gott gegenüber nicht offen. Da muss erst diese Egge hineinpflügen, um diesen harten Boden aufzubrechen. Es ist oft im Leben eines Menschen Leid und Elend. die harte Egge, die hineinfurcht, um den Boden aufzubrechen, sodass guter Samen hineinfallen kann. Wir fragen immer, warum lässt Gott das zu? Ich sage, in vielerlei Hinsicht lässt Gott Leiden zu, damit unser Herz, unser hartes Herz aufgebrochen wird ihm gegenüber. Und da sind dieser steinige Boden, ne? Das sind diese Menschen, die ganz schnell offen sind für die gute Botschaft. Ja, das ist doch wunderbar, dass Jesus mich liebt und dass meine Sünden vergeben sind. Ist doch wunderbar, klasse. Aber sie können ihre Wurzeln, sie lassen ihre Wurzeln nicht tief wachsen, weil da Steine sind, im Weg sind. Und diese Steine müssen auch erstmal herausgeholt werden. Jesus sagt uns nicht genau, was das für Steine sind, die da sind in dem Boden, die es verhindern, dass Wurzeln wachsen. Aber wir sehen, dass es ihnen mangelt daran, sich Wasser zu holen, sich Nahrung aus der Erde zu holen. Sie bleiben an der Oberfläche, sie sind oberflächlich. Sie graben nicht tief, und das sehen wir heute. Isaak gräbt tief, seine Knechte graben tief nach Wasser. Diese Menschen graben nicht tief nach Wasser. Sie geben sich mit der Oberfläche zufrieden. Und dann, wenn die Verfolgung kommt, wenn schwierige Zeiten kommen, wenn Zeiten der Versuchung und Anfechtung kommen, fallen sie um. Das Wort kann keine Frucht bringen in ihrem Leben. Dann haben wir diese Menschen, die die Dornensamen in sich tragen. Und Jesus sagt uns ganz genau, was das ist. Das, was das Wort überwuchert. Das sind die Begierden. Das ist das Begehren nach Reichtum, reich zu sein. Das ist auf der anderen Seite Sorgen. Das sind beides. Das eine ist, wenn du reich bist, wenn du viel Geld hast, wenn du dir viel leisten kannst, dann lebst du dein Leben und vergisst das Wort. Der Reichtum ist eine Verführung, dass das Wort keinen Raum in deinem Herzen hat, um zu arbeiten, um zu wirken. Aber auch die Not, die Sorgen. Es ist nicht die Not selber, sondern es sind die Sorgen. Es ist nicht der Reichtum an sich, sondern es ist das Hängen am Reichtum, die Habgier, die Begierde. Es ist nicht Armut oder Reichtum an sich, sondern es ist etwas in unserem Herzen, Samen in unserem böse Samen in unserem Herzen, das sich ausstrecken nach mehr, mehr haben wollen, nicht genügsam zu sein. Und dieses Sorgen machen, ein Nicht-Vertrauen auf Gottes Zusage, auf Gottes Verheißung, auf Gottes Versorgung. Und das macht das Wort klein in unserem Leben. Gottes Wort bringt keine Frucht. Aber dann kommt eben dieser Boden, der bereitet ist, wo das Wort hineinfällt und hundertfach Frucht bringt. Isaak sät in dieses Land hinein, in dieses Heidenland. Und es trägt hundertfache Frucht. Gott will, dass wir reichlich säen. Dann werden wir auch reichlich ernten. Sagt er in Galaterbrief. Wenn wir reichlich säen, dann werden wir reichlich ernten. Im 2. Korinther auch. Lass uns reichlich aussäen in dieses Land. Und dann sehen wir, dass es fruchtbares Land ist, dass es hundertfache Frucht bringt. Es gibt noch eine andere Stelle, wo von dieser hundertfachen Frucht die Rede ist. Und das passt auch sehr gut zu dieser Stelle. Und zwar ist das in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, Vers 29 und 30. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter das ewige Leben. Gottes Verheißung auf unserem Leben ist, wenn du loslässt, das, was du meinst zu besitzen, was du hast, wenn du das loslässt, um Gottes Willen, um seinetwillen, dann wirst du hundertfach empfangen. Isaak erfährt diesen Segen. Er geht mit Gott, so wie sein Vater mit Gott gegangen ist. Er ist ihm gehorsam, auch wenn er Fehler hat. Aber er ist ihm grundsätzlich gehorsam. Er geht mit ihm, er folgt ihm nach. Und er erfährt diesen hundertfachen Segen. Sein Aussäen bringt hundertfache Frucht. Wenn wir für uns behalten, entsteht keine Frucht. Wenn wir festhalten, das, was wir meinen zu besitzen. Uns gehört doch nichts. Nackt kommen wir in diese Welt und nackt gehen wir wieder raus. Nichts kannst du mitnehmen. Alles, was du bekommst, empfängst du. Ist ein Geschenk. Dein Leben ist ein Geschenk. Und du wirst es vermehren. Du wirst Schätze im Himmel sammeln, indem du das, was du empfangen hast, einsetzt. Indem du es Gott zur Verfügung stellst. Bringt dein Leben hundertfach Frucht für die Ewigkeit. Nicht für diese Zeit, sondern für die Ewigkeit. Aber Jesus sagt hier, sogar in diesem Leben wirst du ein Gesegneter sein. Dir wird es nichts mangeln. Gott lässt dich nicht lumpen. Du hast, auch wenn du deine Familie, deine Freunde, deine alten Freunde verlässt, wenn du um Gottes Willen alles hinter dir lässt, Gott schenkt dir so viel mehr. Er schenkt dir eine Familie, eine Gemeinde. Er schenkt dir ein Haus Gottes. Er schenkt dir das, er schenkt dir sogar Mütter und Kinder. Ne? All das und einen Vater im Himmel sowieso. Und in dem kommenden Zeitalter das ewige Leben. Das ist alles die wunderbare Gabe Gottes an alle die, die ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Ich weiß nicht, ob du gerade was loslassen musst. Und sei es, dass du diese Angst loslassen musst, das, was du hast, auszusäen, die guten Gaben Gottes weiterzugeben. Ich sag dir, mach es, trau dich, vertraue Gott und lass dich vom Heiligen Geist leiten, das, was du hast, weiterzugeben. Und du wirst hundertfach empfangen. Du wirst ein Gesegneter sein. Wie wir das hier von Isaak lesen. So segnete ihn der Herr. Gott will dich reichlich segnen. Er kann es aber nicht, wenn du meinst, du musst dich selber segnen. Wenn du auf dem Standpunkt stehst, ich muss mich selber segnen, sonst segnet mich keiner, dann sagt der Herr, okay, wenn ich will, der hat schon. Aber wenn du den Segen Gottes suchst und sagst, okay Herr, ich stell dir mein Leben zur Verfügung, dann wirst du den Segen Gottes erfahren, so wie Isaak hier. Zurück in 1. Mose 26. Der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Wer hat, dem wird gegeben werden, sagt Gott, sagt Jesus. Und wir denken so, oh, das ist ja krass, also der ist doch schon reich, warum muss er denn jetzt noch reicher werden? Und Gott zeigt uns einfach, wie gut er es mit uns meint. Er gibt uns im Überfluss. So hat Jesus auch gesagt. Ich will, dass sie das Leben haben und dass sie es in der Fülle haben. Gott will dir Leben in der Fülle geben. Hier steht jetzt, er hatte Schafherden und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Da beneideten ihn die Philister. Das sind die Menschen um ihn herum, die Philister, sie fangen an, ihn zu beneiden. Ihm geht es gut, er ist gesegnet. Sie schauen auf ihn und sie beneiden ihn. Und es gibt diese Menschen, die um dich herum leben und dich sehen und den Segen Gottes auf deinem Leben. Und es gibt die einen, die sagen, boah, das ist ja toll, was du hast, das möchte ich auch haben. Und das ist eine offene Tür, dass du ihnen das Evangelium weitergeben kannst, dass du sie zum Herrn führen kannst. Aber es gibt auch genügend Leute, die den Segen auf deinem Leben sehen und die griesgrämig werden und finster werden und düstere Augen kriegen und die dir diesen Segen nicht gönnen. Da beneideten ihn die Philister. Und was folgt aus diesem Neid? Böse Taten. Vers 15. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. In diesem Land dort unten, das ist nicht der Norden Israels, der sehr fruchtbar ist, sondern es ist eher trocken in diesen Gebieten. Und diese Viehherden sind angewiesen auf diese Wasserlöcher. Und diese Wasserlöcher, die Hirten haben sich diese Wasserlöcher teilweise selbst gegraben, diese Nomaden. Und wenn sie ein Wasserloch gegraben hatten, dann war das ihr Wasserloch sozusagen. Und es durften auch andere davon trinken, aber letztendlich hatten diese Löcher einen bestimmten Namen und sie waren auch denen zugeordnet, die sie gegraben hatten. Und hier verstopfen die Philister diese Wasserbrunnen. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Auch das, der aus dem Neid heraus kommt Vertreibung. Wir wollen dich hier nicht haben. Hau ab. Wir gönnen einem anderen den Segen nicht. Geh weg. Wir wollen dich nicht mehr. Neid ist eine finstere Angelegenheit. Wir werden da gleich noch dazu kommen. Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gera auf und blieb dort. Wir sehen Isaak hier, dass er nicht streitet, nicht kämpft, sondern dass er tatsächlich weiterzieht. Jesus hat uns das gelehrt. Wenn dich einer zwingt, eine Meile zu gehen, dann gehe zwei mit ihm. Paulus sagt es uns in Römer 12. Alles, was an euch liegt, um mit anderen in Frieden zu leben, das tut. Und da ist es nicht nur beschränkt auf Geschwister, auf Christen, sondern es ist auf alle Menschen bezogen. Alles, was an euch liegt, um mit anderen Menschen im Frieden zu leben, das tut. Ich kann mich nie darauf zurückziehen. Ja, aber der andere. Nein, der andere ist egal. Das ist seine Sache. Er muss sehen. Du wirst vielleicht keinen Frieden bekommen, weil der andere nicht will. Aber du bist deswegen nicht entlassen, alles zu tun, was in deiner Macht steht, um den Frieden herzustellen. Und Isaak tut es. Er zieht weg. Er ist den anderen kein Anstoß. Er ist bereit, das Feld zu räumen. Jetzt geht es weiter. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abrahams gegraben und die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Ich fand das einen sehr interessanten Vers. Isaak begibt sich an dieselben Orte, wo sein Vater Wasser gefunden hat, wo er gegraben hat und wo er das Wasser gefunden hat, von dem er und seine ganze Familie und sein ganzes Vieh gelebt haben. Isaak sucht diese verstopften Wasserbrunnen auf und er findet dort Wasser. Und er gibt ihnen dieselben Namen wie sein Vater. Ich sehe hier einfach das Gebot, was Gott dem Volk Israel gegeben hat. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Nach den Wegen der Väter zu fragen. Nicht der Väter, die gottlos gelebt haben, sondern die Väter, die im Glauben uns vorangegangen sind. die Wasserquellen, die sie gefunden haben, wieder neu zu entdecken. Lass uns dazu mal 2. Timotheus 3, Vers 14 lesen. Paulus schreibt an Timotheus und er schreibt am Ende seines Lebens, er wird bald nicht mehr sein, er wird bald tot sein. Isaaks Vater Abraham war tot, er lebte nicht mehr. Die Wasserquellen, die er gegraben hatte, waren verstopft. Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Isaak hat so viel von seinem Vater gelernt. Er hat so viel von seinem Vater empfangen, so viel Gutes. Und er hat mitbekommen, wo sein Vater gegraben hat und wo er das Wasser geschöpft hat. Und er kehrt an diese Orte zurück. Er kehrt dorthin zurück, wo sein Vater getrunken hat. Und so sagt Paulus auch zu Timotheus, geh dorthin, wo ich getrunken habe. Es geht ja hier um den, von dem Timotheus gelernt hat, von Paulus. Geh dorthin, wo ich getrunken habe. Oder auch seine gläubige Mutter und seine gläubige Großmutter. Geh dorthin, wo deine Mutter getrunken hat. Zu den Schriften. Du kennst sie, die heiligen Schriften. Und er gibt ihm diese Verheißung. Diese Schriften haben die Kraft. In den Schriften liegt Kraft. Kraft wozu? Dich weise zu machen. Nicht, dass du jetzt einen Wasserkopf hast und jetzt ganz viel weißt, sondern weise zur Rettung. Dass du den Weg zum Heil findest. Zur umfassenden Heil. Diese Schriften haben Kraft, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Der Glaube entsteht aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi, sagt Paulus in Römer 10. Geh zu diesen Wasserquellen der Väter und grabe dort. Grabe, wenn da was verschüttet ist, grabe es auf wieder. So dass du wieder trinken kannst. Und das macht Isaak. Also das fand ich irgendwie einen tollen Vers da. Und wir gehen zurück zu Isaak, zum 1. Mose 26. Während nämlich Isaak da am Graben ist und diese alten Quellen aufgräbt, passiert etwas Wunderbares. Vers 19, die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Sie fanden eine Quelle, die sprudelte, da kam lebendiges Wasser raus. Da musste ich natürlich sofort an Johannes 4 denken. Na, wie Jesus sagt, als er mit dieser Frau am Brunnen sitzt, na, und sie fragt, kannst du mir bitte Wasser geben? Und es entsteht ein Gespräch und er sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann hättest du mich gefragt und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. In Johannes 7, Vers 38, wird uns gesagt, sagt Jesus bei dem großen Fest, wo er dort war, beim Laubhüttenfest, ruft er in Johannes 7, Vers 37. Am letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Isaak gräbt an den alten Orten. Er gräbt, um das Wasser zu finden, was sein Vater gefunden hat. Und ja, er findet dieses Wasser und er trinkt davon. Und dann findet er diese Quelle. Und das ist auch das, was uns begegnet, Geschwister. Wenn wir Gott suchen, wenn wir Jesus suchen in den Schriften, wir werden gesättigt. Aber es passiert noch was Wunderbares. Plötzlich empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes. Und wir empfangen diese Quelle in uns, die ins ewige Leben quillt. Der Heilige Geist in uns. Jetzt gehen wir zurück. Die Geschichte geht hier weiter. Es geht hier natürlich, na, das ist sozusagen, ich nehme das hier als ein biblisches Bild. Gott erklärt uns das hier aus der Bibel, wie wir das geistlich deuten sollen. Die Geschichte geht hier aber ganz natürlich weiter. Denn diese Wasserquelle, die er gefunden hat, die ist angefochten. Die Philister kriegen mit, was da losgeht. Und da steht dann in Vers 20, da stritten sich die Hirten von Gera mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Esek, was so viel heißt wie Zank, weil sie mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihm den Namen Sitna, das heißt Anfeindung. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen und um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot, das heißt Raum oder weiter Raum, und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Dann zog er von dort hinauf nach Beersheba. Also wir sehen hier, dass es ein Kampf ist. Ja, dieses Brunnengraben ist was Wunderbares. Man findet das Wasser an diesen Orten, die verstopft waren. Jetzt ist da das Wasser. Wir haben dort diese Brunnen. Jetzt haben wir diese lebendige Quelle. Aber da haben wir den, der gegen uns angeht. Diese Hirten, die gegen uns streiten und uns das streitig machen. Und Isaak zieht weiter und er gräbt wieder. Er hört nicht auf zu graben. Er ist echt ein Bauarbeiter vor dem Herrn. Er buddelt und buddelt, was das Zeug hält. Er ist ein Maulwurf, der Isaak. Von keinem wird, glaube ich, so viel erzählt, dass er so viel gegraben hat, wie von Isaak. Und er lässt aber nicht locker, Geschwister. Er lässt nicht locker. Wenn es angefeindet wird, dein Bibellesen, deine Zeit mit Gott, Gott zu nahen, dich zu nähren, dich zu stärken in Gott, zu trinken von ihm, diese alten Quellen wieder aufzubuddeln, neue Quellen zu erschließen. Wenn da Anfeindungen sind, Isaak ist weitergezogen und er hat weitergebuddelt. Und er hat weitergebuddelt, bis der Punkt kam, wo er gebuddelt hat und der Kampf gewichen ist, Frieden entstanden ist. Und dann ein weiter Raum entstanden ist. So ist es bei Jesus gewesen. Dreimal hat der Teufel ihn versucht. Am Ende wich er eine Zeit lang von ihm. Jetzt ist ein weiter Raum da, dass wir fruchtbar sein können. Und das will Gott uns geben. Gott will uns weiten Raum schaffen. Aber wir sollen nicht aufgeben, wenn Widerstand da ist. Bleibt dran beim Buddeln. Interessant ist auch hier, dass aus dem Neid Streit entsteht. Und er sagt uns, wir springen mal zu, muss mal einmal gucken, welche Stelle wir hier aufschlagen. Lass uns mal aufschlagen, Galater 5, Vers 20. Galater 5, Vers 20. Neid und Streit sind Eigenschaften des Fleisches. Steht hier. Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist der Lebenswandel, den wir geführt haben ohne Christus. Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Diese Dinge, die Paulus hier aufzählt, das sind, finden wir an mehreren anderen Stellen. Und das ist die Art und Weise, wie wir Menschen ohne Gott leben. Und Paulus nennt es das Fleisch. Es ist unser Menschsein, was sich gegen Gottes Herrschaft wendet. Und das sind die Werke, die daraus entstehen, aus dieser Haltung. Aus dieser gottlosen Haltung entstehen diese Werke heraus. Und Paulus sagt, wir Gläubige haben auch damit zu kämpfen. Wir haben auch damit zu tun. Aber wir haben in uns die Kraft Gottes, wir haben den Heiligen Geist, der dagegen steht. Und denn ich möchte, dass das Fleisch in uns irgendetwas zu sagen hat, dass es irgendetwas hervorbringt, dass diese Werke in unserem Leben Raum haben. Wir sollen keine Philister sein, sondern wir sollen wie Isaak sein. Wenn da Leute sind, die uns beneiden, dann suchen wir den Frieden. Wenn sie den Streit mit uns suchen, wir suchen den Frieden. Aber wir selber sollen uns fernhalten vom Neid und vom Streit. Das sollen wir ablegen. Das sagt uns Petrus im ersten Petrusbrief, ein bisschen weiter hier. 1. Petrus 2. Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit, allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Legt das ab. Du brauchst niemandem irgendwas zu neiden, weil du selbst ein Gesegneter bist, wenn du Jesus hast. Du hast nicht das, was der andere hat, aber du hast Jesus. Mit ihm hast du alles, alles, was du brauchst. Allen Segen, den Gott dir schenkt. Und er vermehrt diesen Segen. Wenn du dich auf ihn einlässt, wenn du ihm vertraust, wenn du weiter mit ihm gehst, du wirst erleben, der Segen vergrößert sich. Du wirst nicht das haben, was der andere hat, aber das ist auch gar nicht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Gott dich segnet, dich speziell, dich persönlich segnen will in deinem Leben mit dem Segen, den er für dich hat. Und er ist gut. Hör auf mit dem Neid. Wenn du dich von Neid treiben lässt, dann willst du das haben, was der andere hat und nimmst nicht das, was Gott für dich hat und verpasst es. Neid und Streit. Lasst uns das ablegen. Wie ein altes Kleid, wie so ein, was du irgendwie, was weiß ich, du stell dir vor, du hast so ein Pulli, den du, oder so ein T-Shirt, was du irgendwie einen ganzen Monat lang getragen hast, bei diesem Wetter. Stell dir vor, du hast ein T-Shirt und du trägst das einen ganzen Monat lang. Boah. Das stinkt. Leg es doch einfach ab. Du hast ein wunderschönes, neues T-Shirt da liegen. Leg es ab, wasch dich und dann zieh das neue Shirt an. Okay, zurück hier zu Isaak. Vers 24. In Beersheba jetzt passiert etwas Wunderbares. Beersheba ist der Ort, wo Abraham auch einen Brunnen gegraben hat. Und dort, an diesem Ort, wo Abraham auch einen Baum gepflanzt hat und dort den Namen des Herrn angerufen hat, also Gott angebetet hat, dort erscheint wieder der Herr. Er hat eine zweite Begegnung mit Gott hier. Vers 24, der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen meines Knechtes Abraham. Wunderbare Zusage, oder? Tolle Verheißung. Fürchte dich nicht. Wie oft sagt Gott das in der Bibel? Wenn du deine Bibel liest, wirst du das oft lesen. Wirst du oft solch eine Zusage bekommen von Gott. Fürchte dich nicht. Er möchte, dass wir uns nicht fürchten, dass wir keine Angst haben. Er ist unser Papa, wie die kleinen Kinder, die Angst haben im Dunkeln. Er nimmt uns in den Arm und sagt, hab keine Angst. Und das macht uns ruhig, oder? Diese Stimme Gottes, die uns sagt, fürchte dich nicht. Ich habe alles im Griff. Ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Was kann dir schon passieren? Ich bin doch bei dir. Keine Angst. Und ja, du wirst nichts verpassen. Ich werde dich segnen. Du verpasst nichts. Und deine Nachkommen werde ich vermehren. Das, was diejenigen, die nach dir kommen, die Generation nach dir, auch sie werde ich segnen und sie vermehren. Und nochmal die Erinnerung wegen meines Knechtes Abraham. Das ist etwas, was dir gnädig geschenkt wurde, Isaak. Und was macht, wie reagiert Isaak? Ja, wie sein Vater. Und es ist so schön zu sehen hier, dass der Sohn in seinem Glauben seinem Vater nachfolgt. Er baut dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Also wieder wird gegraben. Und Brunnen. Und jetzt kommen die Feinde. Abimelech kommt. Abimelech kam zu ihm aus Gera mit seinem Freund Ahuzat und seinem Heerobersten Pichol. Der war schon im Spiel, als Abraham damals in Beersheba war. Da sagte Isaak zu ihnen, warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt? Was zieht euch denn so magisch an? Warum müsst ihr immer mir hinterherrennen? Was wollt ihr denn? Sie aber sagten, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts Böses antust. So wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen und dich haben in Frieden ziehen lassen. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Isaak streitet hier nicht mit ihnen. Er zeigt ihnen nicht auf, dass sie sehr wohl auch jede Menge Böses ihm gegenüber angetan haben. Er diskutiert nicht mit ihnen, dass sie von ihm nichts Böses zu erwarten haben. Nein, er lässt es zu. Er kommt ihnen entgegen. Er leistet diesen Schwur. Dann machte er ihnen ein Mahl und sie aßen und tranken. So ein überfließendes Herz. Und sie standen früh am Morgen auf und schworen einer dem anderen. Dann entließ Isaak und sie gingen in Frieden von ihm fort. Alles, was an dir liegt, das tue, um mit deinem Nächsten im Frieden zu leben. Isaak tut das hier. Er kommt diesen Leuten weit entgegen. Und segnet sie, segne deine Nachbarn, segne deine Arbeitskollegen, auch wenn sie schräg drauf sind und dir das Leben schwer machen. Segne sie. Und ja, versuche, den Frieden zu suchen. Ja, manchmal ist es, dass du tatsächlich auch einen Schritt zurückgehst und ihnen Raum lässt. Und dann schau mal. Wenn du weiter mit dem Herrn gehst, irgendwann wird der Moment kommen, wo sie auf dich zukommen und sagen, Also irgendwie, wir kommen da nicht gegen an. Irgendwie bist du ein Gesegneter des Herrn. Wir wollen irgendwie Frieden schließen. Es geschah an jenem Tag, da kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sagten zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Da nannte er ihn Schibea, daher lautet der Name der Stadt Beersheba bis auf diesen Tag. Das Wunderbare ist, dass in dem Moment, wo er wieder mal nachgegeben hat, wieder mal eingegangen ist hier auf sie, in dem Moment, hier steht es geschah an jenem Tag, hatten sie wieder Wasser gefunden. Und ja, Gott will uns beschenken, er will uns segnen. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir uns an seinen Quellen sättigen, wenn wir zu den Quellen auch der Alten, der Väter, derjenigen, die vor uns gegangen sind, wenn wir da suchen und graben, dann werden wir Wasser finden und wir werden noch zusätzlich Quellen finden. Wir werden die Quelle des lebendigen Wassers finden. Wir finden es nicht in den neuesten Medien oder in den neuesten Trends oder in den neuesten Moden. Wir finden es nicht in irgendwelchen neuen Entwicklungen, in neuen Theorien, Psychologie, Pädagogik oder sonst wo. Wir finden es in den alten, an den alten Stellen, die verstopft sind, die zugestopft sind. Wir leben in einer Gesellschaft, Geschwister, in unserem Land wir haben eigentlich so ein reiches geistliches Erbe, was ist verschüttet, völlig verstopft. Und Gott ermutigt uns, dass wir gehen und graben an diesen alten Stellen, um unseren Durst zu stillen von dem guten Wasser, von dem Wasser, was uns wirklich sättigt, das lebendige Wasser. Gott will uns segnen. Er ist mit uns. Fürchtet euch nicht. Und selbst da, wo Gegenwind ist, wo es schwer wird, wo wir in einer feindlichen Umgebung sind, wir sehen, wie Isaak gesegnet ist und wie er reich ist und wie er reich, aber auch geistlich ist, dass er nicht kämpfen muss, sondern dass er den Frieden suchen kann. Und ja, dafür ist Jesus gekommen. Er ist unser Friedefürst. Er ist unser Friede. Er hat sein Leben gegeben, sein Leib und sein Blut gegeben für uns, zur Vergebung unserer Sünden. Das ist auch etwas, was uns sättigt. Das ist das, was die Bibel uns bezeugt, worum es in der Bibel geht, um sein Opfer für uns. Und dass er derjenige ist, der uns satt macht. Und lass uns das Abendmahl nehmen, einfach in Erinnerung daran, dass ja, er für uns gestorben ist und dass dadurch, dass er sich hingegeben hat, der Heilige Geist gekommen ist, durch den wir alle diese lebendige Quelle haben, von der wir trinken können. Jesus, wir danken dir dafür und Herr, wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir, dass du Wasser im Überfluss hast für uns, dass du Leben im Überfluss hast. Ja, dass du alles reichsten Segen für uns hast, für jeden Einzelnen von uns. Und das sieht im Leben von jedem Einzelnen auch vielleicht anders aus, aber du hast reichen Segen für jeden, der dich anruft. Du bist reich für jeden, der dich anruft. Wir danken dir, dass wir das bei Isaak sehen, wie er reich geworden ist, wie ein Gesegneter des Herrn war. Herr, und durch dich sind wir das auch. Herr, lass du uns wirklich diese Quellen, ja, lass uns da graben, dass wir Zugang zu diesen Quellen bekommen. Und dass wir, ja, auch graben, wenn Widerstand da ist, bis wir in diesen weiten Raum hineinkommen, wo unser Leben fruchtbar wird und hundertfach Frucht bringt. Herr, wir danken dir jetzt. Danken dir, dass du es tun wirst durch deinen Geist. Bitten dich, dass du das Mahl jetzt segnest, wenn wir es nehmen. Amen.